Ich helfe sehr erfolgreichen Menschen, CEOs, dabei, noch erfolgreicher zu werden. Und ganz, ganz häufig müssen die nicht einen neuen Skill lernen. Die müssen nicht lernen, wie man programmiert. Die müssen nicht lernen, wie man irgendwie, wie man Business Review durchführt. Sondern häufig müssen die etwas verlernen, was die ganze Zeit machen.
Wie tackt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Eine neue Folge So tackt Deutschland und heute haben wir zu Gast Silvan Cloud Rath. Und Silvan, du hast mir eben schon verraten, das ist kein Künstlername, wenn sich das der ein oder andere fragen sollte. Ein paar kurze Worte zu dir, Silvan. Du bist Gründer, du bist Keynote-Speaker, du berätst CEOs und du hast unter anderem mal eine Park-App entwickelt und wahrscheinlich noch vieles, vieles mehr. Was ist denn derzeit so dein Hauptberuf?
Also tatsächlich mache ich momentan mehrere Dinge. Also ich helfe momentan unterschiedlichen Firmen bei der Internationalisierung. Das ist ein mittelständischer Verlag hier in Deutschland. Das ist eine andere sehr coole Company. Die haben so einen Autoscanner erfunden. Die Firma heißt Twinner. Arbeite auch noch mit ein paar Kollegen zusammen, die eine sehr coole Digitalberatung haben. Die heißt E-Strategy Consulting. Und ich arbeite mit CEOs zusammen und helfe ihnen dabei, erfolgreicher zu werden, obwohl sie schon sehr erfolgreich sind.
Lass uns doch mal am Anfang starten. Ich weiß nicht, ob es dein erstes Unternehmen war, aber du hast so eine Park-App mal entwickelt, aber die gibt's jetzt nicht mehr. Ja. Warum nicht?
Also ParkTag hieß das Ganze damals und Investoren schauen ja immer auf vier verschiedene Ts. Timing, Team, Traction und Technology. Und wir waren auf jeden Fall mit dem falschen Timing unterwegs. Also wir waren zu früh am Markt. Das war einer der Faktoren. Aber spannenderweise war eigentlich der Marktmechanismus noch ein viel größeres Problem. Also zwei Schritte zurück. Du konntest in der App sehen, wo gleich ein Parkplatz frei wird. Klingt ja erstmal mega cool, will jeder haben.
Über Sensoren oder Meldungen von Usern?
Also ein bisschen beides. Wir haben über die Smartphone-Sensorik festgestellt, wann hast du dein Büro verlassen beispielsweise. Dann konnten wir vorhersagen, wie lange dauert das noch, bis du bei deinem Auto bist. Und dann konnten wir jemand anders anzeigen, in 2 Minuten wird dort drüben ein Parkplatz frei. Und wir hatten auch so ein bisschen User-Confirmation drin. Das heißt, dann hast du ein Pop-up gekriegt und hast du bestätigt, ja, ich laufe wirklich zum Auto, sodass wir keine Fehlmeldungen quasi produziert haben. Und das klingt erstmal mega geil, will jeder haben, ist für im Alltag praktisch. Und jetzt kommt das Aber. Da will keiner für zahlen. Also weder die Konsumenten wollen dafür zahlen, weil die zahlen für Parkplätze schon mit ihren Steuern und den Parkgebühren. Die OEMs, die Autohersteller, haben keine Lust dafür zu bezahlen. Navigationssysteme sind mittlerweile alle am Sterben. Also ist ja alles nur noch Google Maps oder halt Here Maps oder ähnliche. Und so kam es halt zustande, die Städte erst recht nicht, die dafür zahlen wollen. Und so kam es zustande, dass es sehr schwer war, ein Geschäftsmodell zu finden, was funktioniert. Neben einer ganzen Menge anderer Hürden, die wir da hatten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, macht keinen Sinn mehr.
Und dass ihr noch für mehr Autoverkehr sorgt. Wenn die Leute einfacher parken können, fahren ja noch mehr in die Städte und haben ja noch größere Probleme, oder?
Es gibt ganz viele Argumente für beide Seiten. Es ist auch ganz spannend, das ist so ein segmentierter Markt. Die Städte haben ganz unterschiedliche Sicht darauf, was sie wollen. Ob die mehr Verkehr wollen, ob die weniger Verkehr wollen. Manche wollen auch die Innenstädte eben gerade revitalisieren, weil alles in den Malls draußen irgendwo gelandet ist. Also das ist... Interessanterweise hast du damit schon einen anderen Kernpunkt auch angesprochen. Es war sehr, sehr schwierig, das zu skalieren, weil du in China eine völlig andere Situation hast als in Berlin oder in Untertupfingen. Also völlig unterschiedlich.
Jetzt seid ihr ja oder wart ihr ein Hightech-Startup. 9 von 10 Startups, sagt man ja immer, scheitern sowieso in Deutschland oder weltweit, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist das dann etwas, was es besonders schwer macht, wenn man dann in so einem Hightech-Bereich unterwegs ist in Deutschland?
Würde ich jetzt gar nicht unbedingt auf Deutschland münzen oder auf Hightech münzen. Es ist immer schwierig, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Ich würde sagen, dass es in Deutschland auf jeden Fall leicht ist, an günstigere Engineers zu kommen als zum Beispiel im Silicon Valley oder an anderen Orten. Also die Bedingungen dafür, dass man Hightech hier bauen kann, sind gar nicht so schlecht. Du hast jetzt gar nicht... Auf der anderen Seite einen riesen Pool von Leuten, die schon Erfahrung haben. Häufig musst du halt Leute hierher holen oder musst halt Leuten helfen, in die Technologie reinzuwachsen. Das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass per se schwieriger ist, hier Hightech zu bauen.
Warum kann man da nicht mit den Städten? Ich meine, jetzt macht ja die verbessere mich, die Telekom, glaube ich, in Hamburg oder so, Projekte, ne, mit Sensoren, mit besonderen Nierfeld-Sensoren, das Ganze, Hightech-Basis auch, aber mit den Städten zusammen. Warum konntet ihr damals nicht mit den Städten das aufnehmen, sagen, oh, Hamburg, hier, wir verbessern eure Parksituation, die Leute müssen weniger rumkurven, vielleicht weniger Verkehr in der Innenstadt?
Also man kann sowas mit Städten machen, aber das sind ja Tenderprozesse, die dauern sehr lange. Das ist für ein Startup, ist das, das macht A keinen Spaß, B ist das nicht skalierbar. Mhm. Und für einen Siemens, für einen Bosch, für einen XY ist das natürlich genau deren Geschäft. Die haben da Leute sitzen, die irgendwie 5 oder 6 Mann, die irgendwie ein halbes Jahr lang auf so eine Ausschreibung
arbeiten. Lieber Sensoren auf die Straße festnageln, genau, als jetzt und, das per Software zu lösen.
Und das mit den Sensoren ist eigentlich ein ziemlich beklopptes Modell, weil du hast dann zwar die Information, dass da jetzt kein Auto ist, aber diese Information, die ist ja nach 5 Sekunden schon wertlos, weil da kann ja schon wieder einer eingeparkt haben. Das heißt, wenn du dich auf den Weg machst irgendwo und die Entscheidung triffst, irgendwie 2 Straßen weiterzufahren, dass das dann schon belegt ist in irgendeinem Umfeld, wo Parken ein Problem ist, ist sehr wahrscheinlich. Also die Information, die hat eine Halbwertszeit von ein paar Sekunden und ist dann natürlich eine sehr ungünstig. Eigentlich musst du wissen, wo musst du hinfahren, damit du die höchste Wahrscheinlichkeit hast. Es gibt andere Modelle, die auf Trendinformationen setzen, die dir sagen dann halt, hier ist deine Wahrscheinlichkeit höher in diesem Bereich einen Parkplatz zu finden als irgendwo anders, ist auch nicht so mega viel wert, weil wenn du irgendwo hier im Prenzlauer Berg in Berlin bist beispielsweise und abends parken willst, rate mal, was das Radar dir dann zeigt. Es ist überall schwer, einen Parkplatz zu finden. Ja,
oder Samstag, Einkaufssamstag.
Genau, exakt, richtig. Also die Information hast du selber. Das ist so, als ob du auf die App schaust und dir sagt, es regnet jetzt gerade. Das weißt du
irgendwie auch. Ist nicht die totale Vernetzung aller Fahrzeuge, aller Fahrzeuge dann das eigentliche, die eigentliche Möglichkeit, sowas zu schaffen, verbunden mit vielleicht einer KI, oder?
Absolut. Also wir waren damals eine Brückentechnologie, das ist jetzt ja schon 6 Jahre her ungefähr. Und natürlich irgendwann, wenn du die ganzen Fahrzeuge verbunden hast, dann hast du komplette Informationen. Die Flotten, die angeschlossen sind, die verbreiten sich recht langsam eigentlich. Also wenn du dir mal das Gesamtvolumen Fahrzeuge anschaust und die kritische Masse von Fahrzeugen anschaust, die du brauchst, um sowas hinzubekommen, das dauert sehr lange. Als wir damals mit natürlich auch allen OEMs gesprochen haben, genau über diese Lösungen und wie man an diese Sensordaten der Fahrzeuge kommt, da waren unsere Projektionen, dass es irgendwie so 8 Jahre dauert, bis es eine sinnvolle Datenmenge gibt, mit denen man dann halt was schaffen kann. Vielleicht, wie gesagt, das ist ja schon ein ganzes Weilchen her, vielleicht ist man in ein paar Jahren so weit, dass man daraus zumindest Trenddaten ziehen kann. Echtzeitdaten und die Vorhersage, du bist jetzt auf dem Weg zum Auto und jemand anders zu sagen, da kannst du schon mal hinfahren, da sind die meisten noch nicht, weil die haben ja wenig Connected Apps, also die Apps von den meisten OEMs werden nicht genutzt und die Key Fobs oder sowas, die meisten davon sind auch nicht connected. Also kannst du wenig darüber sagen, wo der Nutzer ist, wenn er nicht im Fahrzeug ist. Das ist ja einer der Blindspots übrigens der OEMs. Die wissen halt einfach nicht, was außerhalb des Autos passiert.
Künstliche Intelligenz war da ja sicherlich ein Thema, was dann Rolle gespielt hat. Genauso wie dann in Predict, dem Startup, das daraus gefolgt ist, wenn ich das richtig verstehe. Und da handelt ihr vor allem auch mit Daten oder die Firma gibt es ja immer noch. Was ist da das Ziel?
Ja, also wir hatten die Technologie von Parktech, die hat im Prinzip die Sensordaten des Telefons ausgewertet, wie ich ja ganz kurz eben erwähnt habe, um festzustellen, wo bewegt sich jemand hin. Wenn ich jetzt auf der Suche nach einem Geschäftsmodell bin mit dieser Technologie, kommt natürlich sehr schnell auch der Gedanke, wenn ich schon weiß, wo jemand ist, vielleicht kann ich das ja irgendwie monetarisieren. Und so sind wir dann eigentlich erstmal zu einer Technologiefirma geworden, die das anderen Apps zur Verfügung gestellt hat, damit die ihre eigene App besser machen können. Also beispielsweise, du hast einen Radarwarner und warum musst du denn selber auf den Knopf drücken und sagen, ich fahre jetzt los, den Radarwarner anstellen? Warum kann ich das Telefon feststellen? Ah, ich beginne jetzt zu fahren, also stellt er sich automatisch an. Oder irgendwas anderes kann sich automatisch ausstellen. Zu Hause geht das Licht aus oder ähnliches. Also, und diese Kombination von den ganzen Sensoren, die haben wir dann angefangen als Predict.io an Apps zu verkaufen. Das war auch kein super leichtes Geschäft. Also konnte man sehr schwierig skalieren und sind von da aus dann eigentlich schrittweise zu dem Geschäftsmodell gekommen, festzustellen, wo Leute sich aufhalten, dann Profile zu bilden und diese Profile für Werbeausspielung also, zu
bringen. Cambridge Analytica in Germany oder mal, ja, am Ende, ob ihr jetzt rauskriegt, was derjenige für eine Zeitung abonniert hat oder und daraus zu schließen, in welcher politischen Richtung er denkt, ist ja dann der nächste Schritt. Und das hat ja vielen Leuten Angst, aber macht ja vielen Leuten Angst in Deutschland auch.
Zu Recht.
Datenschutz und DSGVO und so weiter. Also da können einige Bauchschmerzen haben.
Absolut. Also auf dem Weg, als wir in dieses Geschäft dann schrittweise eingestiegen sind, haben wir selber auch ein bisschen Angst bekommen vor dem, was damit möglich wird. Also wir haben uns natürlich angeschaut, was man aus den Daten bauen kann. Und wir sind dann am Ende bei einer ganzen Reihe von Selbstverpflichtungen gelandet. Wir haben zum Beispiel aus den Daten, ohne den Menschen jemals gesehen zu haben, ohne einen Namen zu haben, ohne ein Facebook, ohne irgendwas von dem zu haben, konnten wir sagen, welche Religion derjenige hat, welche Hautfarbe derjenige hat, welche sexuelle Orientierung diese Person hat. Das ist wirklich krass, was du nur aus Location-Daten rausziehen kannst. Und das hat uns selber Goosebumps gegeben, sozusagen. Also war sehr komisch, da so drauf zu gucken. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Selbstverpflichtungen aufgesetzt. Aber trotzdem fühlte sich das immer noch komisch an, damit zu arbeiten. Und haben dann auch auf der Seite von den Kunden, die mit diesen Daten gearbeitet haben, waren wir selber recht restriktiv. Das ändert nichts daran, dass das auf jeden Fall scary ist, was da passiert.
Hast du da persönliche Konsequenzen draus gezogen, was dein eigenes Verhalten angeht? Also, keine Ahnung, bei sozialen Medien abgemeldet oder was auch immer?
Tatsächlich nicht. Also, liegt aber auch daran, dass ich diese Entscheidung quasi bewusst treffe und sage, meine sexuelle Orientierung kann jeder kennen, also ist irgendwie in Ordnung für mich. Wir leben zum Glück nicht in einem Staat, wo uns viele Dinge zum Nachteil irgendwie ausgelegt werden. Korrekt, ja. China ist ein krasses Beispiel. Das Social Scoring System kennen ja wahrscheinlich die meisten Zuhörer, nur als kurzer Seitenschritt. Da gibt es halt ein System, was eben gerade besagt, man hat positive Punkte und negative Punkte. Und wenn ich zum Beispiel über Rot gehe, kriege ich einen negativen Punkt. Und wenn ich irgendwas Positives mache für die Gesellschaft, kriege ich positive Punkte. Wenn ich nicht genug Punkte habe, darf ich nicht mehr reisen. Also dann kann ich kein Zugticket mehr kaufen.
Es kann aber auch versteckte Scorings geben, Schufa oder so, wenn die eure Daten kaufen oder von Predict solche Daten kaufen oder irgendwo anders, können sie ähnliche Scores ja machen, ohne dass es jemand weiß.
Absolut. Oder? Das war übrigens Teil der Selbstverpflichtung, dass wir nicht mit Versicherungen, Banken und mit diesen Scoring-Systemen arbeiten.
Aber nicht mit Krankenkassen,
oder? Korrekt, richtig, Versicherung auch nicht. Also in keine Form von Versicherung. Okay. Und vielleicht einen Seitenschritt, weil du ganz kurz DSGVO, ich sag mal GDPR.
Datenschutzgrundverordnung.
Genau, richtig, die Datenschutznummer da. Wenn du darüber auch gesprochen hast, ich war ja in einem Business unterwegs, wo das im Weg stand, wenn man so möchte. Ich bin aber ein riesen Fan davon. Also ich glaube, dass die Veränderung, die dadurch passiert ist, war historisch. Und der Mehrwert, der dadurch als Schutzraum entstanden ist für Konsumenten, für Bürger, der wird erst verstanden, wenn die Welt sich noch ein bisschen weiter bewegt. Also du hast jetzt gerade China angesprochen, aber auch in Europa wird irgendwann beispielsweise auf der Seite von Versicherungen wird es soweit sein, dass diese Daten halt einfließen und ich auf einmal Nachteile habe. Und erst dann wird einem klar, was der Wert dieser Daten ist und was auch der Wert von Datenschutz oder Privatsphäre ist. Und überhaupt die Möglichkeit haben, dieses Konzept von informationeller Selbstbestimmung, was es bei uns in Deutschland ja schon sehr lange gibt, zumindest ansatzweise ausüben zu können, die Grundlage dafür geschaffen zu haben, die ist wirklich wichtig gewesen.
Auf der anderen Seite habe ich natürlich den Punkt, muss man ja auch ansprechen, auch sehr viel davon, wenn ich mal richtig krank bin. Eine Krankheit habe, die davon profitiert, wenn viele Daten gesammelt wurden, dass Ärzte daraus Muster erkennen können und so weiter. Ja. Oder KIs Bilder erkennen können viel besser, wenn sie mehr Daten haben. Und da hinken wir ja sehr hinterher, weil wir diese Daten nicht haben, oder?
Das stimmt. Also du hast natürlich immer eine Balance es gibt ja bestimmte Dinge, kannst du nicht mehr zurückdrehen, aber dann zumindest einen Kanal zu schaffen, in dem das Ganze sinnvoll genutzt werden kann, ist, glaube ich, wichtig. Und grundsätzlich ist das Konzept von GDPR ja auch nur, dass du in der Lage sein musst, Einfluss nehmen zu können auf das, was da mit deinen Daten passiert. Sagt ja nicht, dass nichts mit deinen Daten passieren darf. Wenn du zustimmst, ist alles fein. Ja, okay. Und es muss halt diesen Consent geben, es muss diese Zustimmung geben. Und das ist ja sehr spezifisch, wie das aussieht. Das hat 1000 Weiterungen in der Werbebranche. Wenn man sich jetzt AdTech anschaut, da gab es ja sehr große Verwerfungen beispielsweise. In kurz, ich bin Fan davon, dass es das gibt. Wir lernen alle noch, damit umzugehen. Es ist kompliziert, es ist manchmal auch sehr hölzern noch, aber die Richtung war absolut richtig.
Wie kompliziert ist das denn für Firmen? Du bist ja viel im Tech-Bereich unterwegs, du berätst Firmen und merkst, die auch im Hightech-Bereich unterwegs sind, wie die damit umgehen und wie die damit konfrontiert oder auch eingeschränkt sind. Ja. Wie läuft das?
Also im AdTech-Bereich natürlich enorm. Also da ist
einmal erklären?
AdTech, also im Advertisement Technology Bereich. Ja. Also in dem Umfeld ist man natürlich sehr eingeschränkt dadurch. Die Kosten, die Produktionskosten von Targeting, also von Auswahl, wem man welche Werbung zeigt, die sind signifikant hochgegangen dadurch. Es gab einen kurzen Moment, als GDPR in den Markt kam, da haben sich alle erstmal so zusammengezogen, da haben große Werbetreibende mit ihren Budgets gesagt, wir machen überhaupt kein automatisiertes Targeting mehr, weil sie Angst hatten, dass die Daten, die fürs Targeting verwendet werden, nicht sauber mit GDPR-Zustimmung sozusagen erstellt wurden. Das hat sich jetzt relativ nivelliert wieder. Also das war so ein Schockmoment, der vielleicht ein halbes bis zu 12 Monate...
Siehst du es einfach weiter oder haben Sie jetzt Lösungen gefunden, wie man
das... Ein bisschen beides. Also die Wahrheit liegt in der Mitte. Es gibt so ein Konsortium und dieses Konsortium, da sind fast alle Werbetreibenden und die ganzen Ad-Tech-Anbieter angeschlossen und die haben so einen Standard gebaut, wie so eine Zustimmung aussehen muss, damit die hält quasi. Mhm. Und das machen die meisten jetzt. Da gibt's jetzt auch ein paar High-Profile-Cases, wo dann halt mal von der Europäischen Kommission reingeguckt wird und gesagt wird, Moment mal, ist das wirklich alles hier so sauber? Aber alles in allem ist das relativ glimpflich abgelaufen bisher.
Lass uns noch mal kommen zu deiner Arbeit als Berater für CEOs.
Ja.
Ich denke mal, Digitalisierung und Technologie wird da auch eine große Rolle spielen, weil sich dadurch ja Führung am Ende auch ändern muss. Wie aufgeschlossen sind denn dann die CEOs in Deutschland in dem Bereich?
Ja, also ein bisschen neige ich dazu zu sagen wieder, das kommt ganz drauf an.
Ja, immer so, ne?
Genau, richtig. Also um vielleicht kurz auszuholen, was ich mache. Ich helfe sehr erfolgreichen Menschen, CEOs, dabei noch erfolgreicher zu werden. Und ganz, ganz häufig müssen die nicht einen neuen Skill lernen. Die müssen nicht lernen, wie man programmiert. Die müssen nicht lernen, wie man irgendwie, wie man Business Review durchführt. Sondern häufig müssen die etwas verlernen, was die ganze Zeit machen. Und dabei helfe ich denen. Es gibt einen amerikanischen Executive Coach, der heißt Marshall Goldsmith. In Amerika kennt ihn jeder, hier in Deutschland jeder Marshall Hu. Das Konzept von ihm, das ist im Prinzip etwas, was ich jetzt hier angefangen habe zu etablieren in Deutschland. Das kennen relativ wenige bisher. Und da helfe ich eben gerade Geschäftsführern oder anderen C-Levels dabei, erfolgreicher zu werden. Häufig müssen sie was verlernen. Das sieht dann aus, wie... Sie müssen jeden Kampf gewinnen und immer zeigen, wie clever sie sind. Und es gibt einen Prozess, den ich dann mit denen durchlaufe, wie ich ihnen helfe, Feedback zu sammeln von ihrem Umfeld. Und genau wie es mit agilem Arbeiten oder Lean Launchpad oder ähnlichem ist, wirklich auf den Kunden zu hören. Und ihre Kunden sind diejenigen, die ihr Leadership erfahren. Das sind die Leute, die in ihrer Line irgendwo arbeiten. Und es ist ganz selten, dass C-Levels regelmäßig wirklich zuhören, wie fühlt sich das an, für sie zu arbeiten. Und das zu verstehen und darauf zu schauen, was man verändern kann, um erfolgreich zu werden, das ist, was ich mit denen mache.
Ich glaube, da müssen wir noch mal einmal einhaken, um es zu verstehen. C-Level und sind dann die Kunden, meintest du jetzt wirklich die Mitarbeiter als Kunden oder wirklich die Kunden, die das dann an die Mitarbeiter weitertragen und dadurch merkt es der CEO? Nur für Leute, die in dem Bereich nicht so...
Ich meine Kunden im übertragenen Sinn. Also wenn mein Produkt als C-Level ist Leadership. C-Level? Ach so, Entschuldigung, jemand, der in der Geschäftsführung sitzt, also der ein C im Titel hat, ein CEO, ein CFO, ein CMO. Und wenn ich ein C-Level bin, dann ist das Produkt, was ich verkaufe, was ich leiste, ist Führung. Und wer empfängt diese Führung? Das sind meine Kollegen. Also
Klienten, ne, oder so.
Genau, exakt. So muss man es irgendwie betrachten. Mhm. Aber ganz häufig ist interessanterweise eigentlich die Sichtweise, dass die Mitarbeiter, so ein schönes deutsches Wort, arbeiten für das C-Level. Aber eigentlich, wenn man sich mal konzeptionell überlegt, bin ich ja als Geschäftsführer eingestellt von beispielsweise den Shareholdern oder von irgendeinem Board. Und die sind meine Bosses, aber die Empfänger meiner Leistung sind meine Kollegen. Und allein diesen Paradigmenwechsel im Kopf hinzubekommen, das fällt einem Mittelständler nicht immer leicht, aber ehrlich gesagt auch deutschen Konzernen nicht. Also, weil das ist eine sehr, sehr, sage ich mal, immer noch eine sehr dominierte Kultur von Alpha-Tierchen, Hierarchie. Und jeder nimmt die Worte in den Mund, dass das nicht so ist, mal bei sich in der Firma. Aber das fühlt sich dann häufig sehr anders an, wenn man dort arbeitet.
Wir hatten ja erst vor kurzem einen Podcast mit Tijen Onaran. Ging viel um Diversität. Mhm. Spielt das da auch häufig eine Rolle?
Ja.
Also, dass wir es lernen müssen, mit vielen Kulturen zu arbeiten und zu...
Also Diversität im übertragenen Sinn, unabhängig jetzt davon, ob Männlein oder Weiblein oder wo jemand herkommt, überhaupt, dass Menschen anders sind und dass vielleicht nicht immer ich recht habe und dass ich auch darauf achten muss, dass ich ein Umfeld schaffe, wo unterschiedliche Leute eben gerade etwas vorfinden, was ihnen erlaubt, erfolgreich zu sein. Und wenn ich das nicht mache, dann verpasse ich eigentlich sehr, sehr viele Chancen und koste der Firma Geld. Und das ist so leicht, wenn man da oben auf Wolke 17 schwebt quasi oder 30.000 Fuß über der Erde zu denken, das passt alles so, wie es läuft. Aber die ganzen kleinen Dinge, die zwischendrin durchfallen, die sind sehr leicht zu ignorieren.
Also, wenn du jetzt ja Digitalstrategie auch Beratung machst und CEO Beratung im eher persönlichen Bereich, was denkst du, es überwiegt da an Problemen? Also diese Umstellung, auch diese riesige Umstellung in der Digitalisierung, ja, bis hin zu KI und was nicht alles.
Ja.
Und dann noch die eigenen persönlichen Sachen auch noch zu reparieren, Diversität lernen und was nicht alles. Wo ist da das größere Problem bei deutschen Unternehmen?
Also ich würde sagen, dass es immer um die Führung geht. Es gibt ja gerade im Deutschen dieses wunderschöne Bild von der Fisch stinkt vom Kopf. Und das sagt man natürlich leicht, wenn man irgendwo unten in der Line sozusagen arbeitet, irgendwo unten im Team. Aber da ist ganz, ganz viel dran. Also eine Kultur wird geprägt von der Art und Weise, wie Geschäftsführung oder überhaupt halt Führungspersonen, wie die umgehen mit ihren Kollegen und wie die dafür sorgen, dass dann auch wiederum die Kollegen, die direkt an sie reporten, mit ihren Kollegen umgehen. Und ich meine, digitaler Wandel passiert ja nicht im Vakuum. Das ist ja nicht so, dass man nicht nur irgendeine Software auswählen muss, sondern man muss das dann verwenden. Man muss dafür sorgen, dass die Leute überhaupt die richtigen Ideen haben, dass man einen nährbaren Boden schafft für Veränderung. Und deswegen glaube ich, dass es am Ende, wenn man ganz oben sitzt, dass es immer darum geht, dass man sich selber verändert. Weil die letzten 3 Jahre zum Beispiel war ich vielleicht Geschäftsführer von irgendeiner Firma und offensichtlich hat es die letzten 3 Jahre nicht funktioniert. Und dann muss ich ja etwas verändern. Und es gibt ja diesen schönen Spruch von Einstein, der gesagt hat, immer wieder das Gleiche zu tun, ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist eine kleine Form von Wahnsinn. Und da muss man einfach bei sich selber anfangen. Und auch die Bereitschaft zu zeigen, sich selbst zu verändern, sendet auch wieder ein Signal in die Organisation. Die Auswahl der richtigen Software und das dann Projektmanagement technisch alles richtig hinzubekommen, ist genauso ein wichtiger Skill. Das ist aber wiederum ein Skill, den die Geschäftsführung nicht lernen muss. Das muss vielleicht irgendwo im Mittelmanagement dann jemand lernen, die Umsetzung richtig hinzukriegen. Aber den Nährboden zu schaffen, das muss jemand da oben.
Wobei das ja nochmal wichtiger wird, wenn man das kombiniert, wenn man überlegt, dass in 10 Jahren von mir aus sich Berufsbilder komplett geändert haben, es neue Berufsbilder gibt und andere, die automatisiert passieren, einfach wegfallen. Dann ist es ja nochmal umso wichtiger, wenn man die Technologie betrachtet, dass ich einfach ein diverses Team vielleicht habe, um einfach diesen menschlichen Aspekt mit reinzubekommen, um da Kreativität reinzubekommen oder was weiß ich, um dann noch zu wachsen, weil die automatisierten Prozesse kann ich zwar auch immer weiter steigern, aber da ist dann vielleicht irgendwann auch mal ein Punkt erreicht, aber dann kommt es vielleicht doch wieder auf die Leute an und auch auf den CEO, der dann vielleicht für einen Wandel steht.
Definitiv. Also im Kopf sehe ich gerade eine Verbindung zu einer Studie, die es von Google gibt über die eigene Workforce. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich mit dem Ergebnis anfangen soll. Die haben eine coole Studie gemacht. Die Studie hat gesagt, über alle ihre Teams hinweg, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren, was ein gut funktionierendes Team ausmacht. Und Diversität war interessanterweise nicht in der Korrelation mit drin. Genau, exakt. Ist total kontraintuitiv erstmal. Wenn man ein bisschen weiterliest, dann findet man sich aber trotzdem wieder, also ich zumindest. Sie haben gesagt, die größte Korrelation besteht mit psychologischer Sicherheit. Ich bin in einem Team, wo ich nicht Angst haben muss, dass eine Schwäche von mir ausgenutzt wird. Ich bin irgendwo in einem sicheren Umfeld. Das ist die größte Korrelation mit Teamerfolg, die sie gefunden haben. Das heißt, eine Zusammensetzung, dass ich jetzt Leute mit unterschiedlichem Hintergrund habe, haben sie nicht nachweisen können, dass das wichtig ist, sozusagen. es widerstrebt mir irgendwie ein kleines bisschen, dass das das Ergebnis ist. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ist eine sehr, sehr coole Studie, die kann man auch online finden, kann man sich mal angucken. Also ist zumindest spannend, mal reinzugucken.
Ja, interessant. Wundert mich jetzt auch zwar, aber ist die Frage, welche Frage gestellt wurden, oder? Erfolg, was für ein Erfolg die Firma oder die Abteilung hatte sozusagen.
Genau, richtig. Sowas gebaut.
Und dann zu gucken, wie es innen läuft. Oder
ja, so. Wir haben sich Attribute von den Teams angeschaut und eins der Attribute war halt Diversität, definiert durch Herkunft und Geschlecht und sexuelle Orientierung und was nicht alles. Und die haben einfach keine Korrelation gefunden.
Ist das ja nur bei Google so.
Ja, das könnte auch sein.
Mal schauen, wer die Studie heraus...
Da gibt's den Bias. Es gibt dieses schöne Wort vom Survival Bias, kann ich mal kurz erklären. Und zwar haben sie damals im Krieg, ich glaube, es waren die Briten, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Die Briten hatten irgendwann mal sich ihre Flugzeuge angeschaut und haben geschaut, wo sind die Löcher, die Einschusslöcher in den Flugzeugen gewesen, wenn sie vom Einsatz zurückkamen. Dann haben sie das geplottet auf den Flugzeugflügeln und so weiter und haben dann gesehen, wo die ganzen Einschüsse sind. Dann haben sie entschieden, aha, wir müssen diese Einschusslöcher, da wo die alle sind, da müssen wir es verstärken. Was sie natürlich vergessen haben, ist, das sind ja die Flugzeuge, die zurückgekommen sind. Richtig, genau. Das ist der Survivor Bias. Die Flugzeuge, die nicht zurückgekommen sind, die wurden, hat ja andere Einschusslöcher. Mhm. Also ist auch sehr leicht natürlich auf Daten zu gucken und falschen Schluss zu ziehen. Also bin mir auch unsicher, was ich mit der Studie anfange, aber ja. Es ist spannend.
Wenn du in Unternehmen unterwegs bist, so allgemein auch, kommen wir mal zur Technologie auch wieder zurück. Wie denkst du, wie sind die Unternehmen jetzt in Sachen Digitalisierung unterwegs? Wenn die CEOs, die ihre eigenen Probleme haben, wie sind dann die Unternehmen drauf? Also sind die auf einem guten Weg dahin oder was denkst du?
Ja, Digitalisierung ist natürlich so eine Keule irgendwie. Ne?
Ja, jedes Unternehmen hat ja eine andere Form der Möglichkeiten, was sie darunter verstehen. Mhm. Bei dem einen sind es wirklich noch die Bürocomputer, die erneuert werden müssen, oder. Aber bei anderen ist viel mehr. Da geht es um KI, da geht es um autonomes Fahren oder ähnliches, wo es vorankommen muss.
Also wir haben auf jeden Fall Bausteine von einzelnen Branchen, wo wir weiter irgendwie gut unterwegs sind, wo wir, glaube ich, auch Chancen haben. Es gibt im Mittelstand in der Breite, da ist wahrscheinlich Digitalisierung eher die Einführung von Slack. So, und dann sind sie digitalisiert. Das ist wahrscheinlich nicht das, wonach man wirklich sucht. Ich glaube, dass wir generell, dass wir eine Herausforderung haben in Europa und speziell in Deutschland auch, dass wir die Geschäftsmodelle und die Geschwindigkeit der Ausbreitung, dass wir das nicht gut hinbekommen. Also das Silicon Valley, das ist sehr, sehr gut da drin geworden, Märkte, die bisher irgendwie Regeln hatten, aufzubrechen mit viel Geld. In China gibt es die Regeln dann und die werden dann einfach verändert über die Kader. Und da braucht man gar nichts mehr aufbrechen quasi. Da kann man gleich mit der Politik zusammenarbeiten, um das zu verändern. Und dieses Spiel, ob man das jetzt mitspielen will oder nicht, aus politischen Gründen, das kann man jetzt vielleicht nochmal philosophisch zur Seite stellen, das können wir bisher nicht mitspielen. Also wir spielen sehr fair und mit den richtigen Dingen im Kopf, verlieren aber häufig eben gerade gegen unfaire Spieler aus dem Ausland.
Ich würde den Vergleich, den du jetzt mit dem Silicon Valley gemacht hast, gerne auch nochmal zu dem War for Talents, also der Kampf um gute Mitarbeiter zusammenbringen, was ja letztlich mit deiner Beratungstätigkeit am Ende auch zusammenhängt, wenn man da mal an neue Technologien denkt und wie wichtig ist es, gute Leute zu haben und was man denen auch bietet an Unternehmenskultur. Wenn wir an Silicon Valley denken, da haben die Campus, die Leute leben da ja teilweise auch, was du andererseits natürlich auch wieder kritisieren kannst, ob du so vereinnahmt werden möchtest von deiner Firma, dass du gar nicht mehr raus musst vom Gelände. Aber wie steht Deutschland da oder Europa und sollte man sich in die Richtung entwickeln oder eher bei uns bleiben und das nur ein bisschen ausbauen?
Also ich habe ja sehr lange für amerikanische Firmen gearbeitet. Ich habe für Cisco Systems gearbeitet und für Comscore und für eBay. Also eigentlich alle meine Konzernerfahrungen waren amerikanische Erfahrungen. Und das waren gute Erfahrungen. Also was sie toll machen, ist sehr viel Investment rund um das Thema Trainings in die Kollegen. Also ich habe wirklich mega viel gelernt bei den Konzernen, kann ich nicht anders sagen. Es gibt auch sehr viel, ich bin fast geneigt zu sagen oberflächlich, die Sicherheiten, die man hat. Also es gibt ja sehr viel HR-Policies, was heißt, wenn man irgendein Problem hat mit einem Kollegen, dann kann man mit der Humanressourcenabteilung zusammenarbeiten. All diese Dinge existieren und ich habe da auch immer viel Spaß gehabt. Was auf der anderen Seite natürlich absolut der Fall ist, ist Hire-and-Fire-Mentalität. Also die Leute werden leicht eingestellt und leicht wieder rausgekloppt. Es gibt sehr viel Druck, sehr lange zu arbeiten in amerikanischen Unternehmen. Gibt es natürlich auch in vielen deutschen Unternehmen.
Oder freiwillig.
Genau, also ich würde schon sagen, dass die Gesamtgeschwindigkeit der Dinge in amerikanischen Unternehmen, dass die höher ist. Und jetzt kann jeder entscheiden, was er glaubt, was irgendwie volkswirtschaftlich oder vielleicht für ihn selbst das Bessere ist. Es gibt viel, was man sich abgucken kann. Also das würde ich schon sagen. Du hast ein bisschen über War for Talents eben gerade gesprochen, um darauf nochmal zurückzukommen. Was ich schon glaube, du hast von einem Campus gesprochen beispielsweise gerade. Ein Campus ist ja eigentlich nur eine Riesenversion einer Tischtennisplatte. Also man stellt eine Tischtennisplatte hin, damit die Leute sagen, oh ja, das ist ja hübsch, hier will ich sein. Und der Mehrwert davon, der blättert schnell ab. Also ist natürlich alt nach relativ schneller Zeit. Mhm. Und so ein Campus auch. Also das ist eine Riesentischtennisplatte. Und das Einzige, was eigentlich wirklich hilft und die Leute dann vor Ort hält, das ist, glaube ich, wenn die Kultur gut ist. Da haben wir ein bisschen die Brücke wieder zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Es gibt diesen schönen Spruch im Englischen, people join companies, they leave managers. Mhm. Also man kommt halt zu der Firma, sagt, oh, das ist ja toll hier und da will ich ein Teil von sein. Am Ende geht man, weil einem der direkte Manager oder das Umfeld drumherum einfach auf den Zünder geht. Man sagt, ich kann hier nicht weiterkommen, die sind ja alle doof zu mir und ich habe was Besseres verdient. Und dann geht man eben gerade. Und wenn man in so einem War for Talents ist, dann muss man unbedingt vermeiden, dass man die Leute verliert. Und die guten Leute, die man nicht verlieren möchte, die verliert man zuerst. Mhm. Weil die haben es leicht, woanders einen Platz zu finden. Die müssen sich das nicht geben. Die müssen nicht aushalten, wo sie gerade sind, sondern die können auch sagen, ich schaue mir einfach was anderes an.
Ja, kann man hoffen, dass unsere Unternehmer das wissen und durch dich auch lernen.
Manche müssen das lernen, aber die sollten
die
das
Talente
wissen,
halten sollten, ja.
Letzte Frage? Letzte Frage?
Ja.
Hast du noch?
Nö, letzte Frage können wir machen.
Genau. Wir haben jetzt natürlich sehr breit gesprochen. Jetzt darfst du dich heute mal entscheiden. Wir fragen unseren Gast immer in der letzten Frage nach seiner Schulnote für seinen Bereich. Da du jetzt schon alles Mögliche durch hast, gründen, beraten, Change so ein bisschen, Digitalisierung, darfst du dir jetzt aus diesem Strauß was aussuchen und dann kannst du eine Schulnote von sehr gut bis ungenügend 1
für Deutschland
verteilen. Für Deutschland im Vergleich. Wir hatten bisher immer nur ein Ausreichen. Vielleicht schaffen wir ja mal was. Nur um deine Entscheidung zu beeinflussen.
Ich verstehe, okay. Mhm. Verstehe. Also nehmen wir mal das Gründen und ich finde, dass es sehr viel Unterstützung in Deutschland gibt, dass man gründen kann. Also wir selber hatten das Glück, dass der Heiter Gründerfonds bei uns investiert hat. Wir haben sehr viel Förderungen bekommen, sowohl von der Europäischen Kommission als auch vom Deutschen Ministerium für Verkehr. Das war schon enorm, wenn man sich darum bemüht hat, wenn man einen guten Businessplan hatte, da ranzukommen, war überraschend leicht. Und das brauchen wir leider auch momentan, weil es halt schwierig ist, an privates Kapital zu kommen und weil es schwierig ist, da überhaupt reinzukommen. Das heißt, diese Strukturhilfen, die hier existieren, die finde ich toll. Also dafür gibt es von mir eine 1.
Yay.
Genau, jetzt kommt ein bisschen das Aber. Es gibt natürlich eine ganze Menge Schwierigkeiten, auch wenn man gründet. Also das deutsche Recht ist halt ziemlich weit hinterher, überhaupt mit Startups umzugehen, mit den Konstrukten, die da existieren. Wenn man sich jetzt mal Wandeldarlehen überlegt und wie das dann alles bewertet wird, steuerlich, wie man mit den Risiken umgeht. Du bist als Geschäftsführer eines Startups in Deutschland, bist du quasi immer in einer Insolvenzverschleppung. Mhm. Und mit all diesen Bausteinen, und das ist jetzt ja nicht erst seit einem Jahr so, so langsam umzugehen, dafür gibt's für mich eher einen Mangelhaft.
Also eine 1 mit mangelhaft in Klammern.
Zwei damit, Bausteine, genau.
Damit können wir leben.
Ist das eine Quersumme, dann ist dann irgendwie,
keine Ahnung. Ja. Aber passt schon. Silvan, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch. Danke.